Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Wandelwerker-Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Fehlerkultur. Ja, aber irgendwann reicht's dann auch. Eine gute Aussage, die ich letztens gehört habe. Und ja, was dahinter steckt, ja, wann reicht's eigentlich bei der Fehlerkultur? Das gucken wir uns heute mal genauer an. Mein Name ist Stefan Ganske, Geschäftsführer der Wandelwerker Consulting GmbH aus Wuppertal. Zusammen mit unserem knapp 20-köpfigen Team unterstützen wir mittelständische Unternehmen und Konzernen dabei, die Sicherheitskultur systematisch Step-by-Step weiterzuentwickeln, ja, um dadurch am Ende des Tages Arbeitsunfälle und unsichere Situationen nachhaltig zu senken. Und mit mir dabei heute wieder im Dialog ist die Anna.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Anna Ganske, auch Gründerin, Geschäftsführerin des Unternehmens Wandelwerker. Und eine Aussage, die wir auf jeden Fall regelmäßig hören. Ne? Also irgendwann reicht es dann aber auch mal, ne? Mit der Kultur und auch mit der Fehlerkultur. Und ich finde das ein spannender Satz, der uns auch immer wieder im Rahmen von Führungskräftetrainings über die Füße läuft.
Ja, die spannende Frage ist ja, genau, also wann reicht's? Ich glaube, irgendwann ist das vollkommen richtig. Also ich glaube, wir wissen, Menschen machen Fehler, das ist jetzt keine neue Weisheit. Ja, Studien zeigen, so ja, pro Stunde 3 bis 5 Fehler. Nicht alles führt zum Arbeitsunfall, nicht alles führt zu einer unsicheren Situation. Ja, sind ja oftmals auch Versprecher etc. pp. Aber die Frage ist ja, wann reicht's? Und was muss eigentlich überhaupt gegeben sein, damit ein Mensch keinen Fehler macht, der erhebliche Auswirkungen hat? Das ist ja auch ein ganz spannender Punkt, der oftmals vergessen wird bei dieser Aussage.
Ja, das stimmt. Ich finde, wenn man da drauf schaut, das hat ja, finde ich, auch immer ganz, ganz viel mit den eigenen Erfahrungen zu tun. Ne? Dieses irgendwann reicht's ja auch mal, erleben wir auch immer dann, wenn auch Führungskräfte so ein bisschen vielleicht auch manchmal hilflos sind. Ne? Weil früher konntest du das einfach machen, hat halt jemand Fehler gemacht, konntest du halt immer ermahnen und dann direkt abmahnen. Ne? Und jetzt bist du als Führungskraft irgendwie dazu angeleitet, dich damit auseinanderzusetzen. Ne, vielleicht mal zu fragen, warum machst du den Fehler? Ne? Welche Rahmenbedingungen hat damit zugeführt, dass ein Fehler passiert ist? Wie können wir diese Rahmenbedingungen im Vorfeld verändern? Prozesse, Strukturen, Organisation. Das sind ja alles Dinge, die früher halt vielleicht mit einer Abmahnung dann geklärt waren. Also nicht geklärt waren, ne, aber einfach behoben worden sind.
Waren auf dem, zumindest offiziell waren es geklärt.
Offiziell war dann einfach alles geklärt. Und jetzt ist die Erwartungshaltung an die Führungskräfte, das zu hinterfragen. Mal zu hinterfragen, wie ist wirklich so eine Ursache und nicht nur eine Ursache, weil es gibt ja mehrere Ursachen, ne? Und wie können wir wirklich nicht nur an dem einen Menschen, der jetzt den Fehler gemacht hat, weil der ist ja nur der Letzte in der Kette, wie können wir wirklich solche Fehler verhindern? Und das ist für viele zum einen, finde ich, immer auch vom Mindset her gar nicht so einfach zu verstehen, finde ich, ne? Weil früher war es einfach irgendwie einfacher, habe ich einfach gesagt, mach das nicht, du Idiot, ne? Und damit war gut. Heute muss ich den fragen, warum machst du das denn so? Und das ist für viele Führungskräfte per se erstmal nicht das natürliche Verhalten, weil nicht angelernt, also weil sie es einfach früher immer anders gemacht haben.
Das ist ja der Punkt, wenn wir auch in Beratung und Trainings, was wir mal sagen, ne? Im Wesentlichen ist es kein Wunder, dass Unternehmen oder die meisten Unternehmen in der Bradley-Kurve, wenn wir das mal das System, das Modell wieder nehmen, auf Stufe 2 stehen, weil wie du sagst, es ist ja nicht gelernt worden oder gelehrt worden. Ne? Das heißt, Führungskräfte, gerade wenn unsere Zielgruppe ist ja Produktion, produktionsnahe Bereiche, da hast du ja überall Techniker, Meister, ja, Ingenieure und selbst der Arbeitsschutz hat es ja nicht gelernt in den meisten Fällen. Von daher ist es die Erklärung, warum wir auf 2 sind und darum ist es nachvollziehbar, dass wir das so schwer tun damit.
Ja, und wir haben das auch, wir kommen schon aus einer Erziehung und auch aus einer Generation oder aus vielen Generationen, wo halt einfach auch nicht hinterfragt wurde. Ne? Wo Hinterfragen einfach auch nicht gewünscht war. Mitdenken und Hinterfragen nicht gewünscht. Ne?
Heute hinterfragt man vielleicht ein bisschen zu viel. Ne?
Manche Stellen hinterfragt man vielleicht ein bisschen zu viel, das mag sein. Ne? Aber wenn ich natürlich jahrelang eingetrichtert bekommen habe, das geht jetzt schon irgendwie bei den Eltern los, ne? Solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt, gelten hier diese Regeln und das sind meine. Ne? Die werden nicht hinterfragt, die werden nicht verändert, ne? Weil das sind meine Regeln. Das geht dann weiter in der Ausbildung, in der Schule, ne? Wo einfach dieses Hinterfragen, spätestens sobald Kinder eloquent sind, nicht mehr gewünscht ist. Das ist noch süß, wenn die Kleinen sind, immer sagen, warum, warum, warum. Aber irgendwann hört das einfach auf und es darf nicht mehr hinterfragt werden, weil es dann halt Regeln gibt. Und dass das aber, wissen wir alle, glaube ich, dass Kinder manchmal auch Fragen stellen zu warum, die eigentlich gar nicht so dumm sind und auch auszubilden und auch andere Menschen Fragen stellen, warum machen wir das eigentlich so? Und ja, das haben wir schon immer so gemacht, dass das an vielen Stellen gar nicht so dumm ist, auch solche Fragen mal zu stellen, wird uns, glaube ich, schon mit der Zeit, ganz, ganz früh haben wir es noch, das ist völlig natürlich, und dann wird uns das irgendwie mit der Zeit abtrainiert. Ja. Und da auch sich wieder hinzuentwickeln, dass das eigentlich was Positives ist, Dinge zu hinterfragen. Das ist doch nur, ne, wenn man eine bessere Idee hat, warum soll man das nicht anders machen? Aber das ist schon etwas, glaube ich, was einfach in den letzten Jahren, Generationen vielleicht eher dann noch ein bisschen erstmal abtrainiert wurde, was vielleicht heute dann an einer anderen Stelle ein bisschen zu viel ist. Aber was wir also, schon brauchen.
Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja.
Was wir schon brauchen, wenn wir aus Fehlern lernen wollen, dann brauchen wir dieses Hinterfragen, dieses kontinuierliche Hinterfragen. Ist das sinnvoll, so wie wir das heute tun? Und das nervt manche.
Was du beschreibst, ist ja genau das, was wir in der Praxis sehen. Ne? Ich meine, es ist immer ganz nett, irgendeinen Post abzusetzen, wie wichtig es ist, keine Schuldzuweisung zu machen. Das ist immer ganz nett. Aber der spannende Punkt ist ja wirklich, wie kriege ich halt denn die Leute wirklich dazu?
Ja.
Ja, also wie kriege ich sie dahin, dass sie sagen, ja, ist ja schon, eigentlich ist es ja schon richtig. Ja? Wir müssen eigentlich mehr wieder hinterfragen. Wir müssen mehr auch aus Fehlern lernen wollen. Das sehen wir ja auch bei einigen Kunden immer wieder, wie schwierig wirklich dieser Wechsel ist. Also gerade wenn ich in der Kulturstufe da bin, wo ich zum ein Beispiel nach Arbeitsunfällen, nach 48 Stunden, 24 Stunden oder 56 Stunden, da gibt es ja verschiedene Modelle, Führungskräfte vorlade, dass die berichten müssen, warum uns dieser Unfall passiert, was hast du getan, sei nicht passiert. So ein bisschen so dieser Scheinwerfer wie beim Verhör ins Gesicht geblendet, ja, wo der Schweiß auf einfach Stirn runterläuft. So, wenn ich das habe, um von dort diesen Change zu machen, sage, ey, das ist ja keine gute Fehlerkultur an der Stelle, ja, auf den Weg zu gehen, okay, jetzt wollen wir aus Fehlern lernen, das ist ja schon ein Riesenswitch. Und ich glaube, leider ist das viel zu oft noch das erste Beispiel, dass wirklich Führungskräfte und Mitarbeiter, wenn ein Unfall passiert ist, gar nicht groß gefragt wird, was steckt eigentlich dahinter, weil der Unfall ja meistens eigentlich nur der Anlass ist, die Ursache sind ja oftmals viel, viel mehr und die da fragt man oftmals gar nicht. Und das ist der Punkt, da fängt es ja schon an, klarzumachen, ey, wir wollen aus Fehlern lernen. Hm. Ist auch eine schöne Phrase. Und da müssen wir mal gucken, wie kommen wir jetzt dahin.
Ja, ja. Und ein wichtiger Punkt, wie kommen wir dahin, ist andere Erfahrungen machen. Wenn wir an den Safety Loop denken oder auch an ABC-Modell, kann man ganz egal, welches Verhaltens- oder Gedankenmodell man da nimmt. Wir müssen, und das geht halt bei den Führungskräften los, ne? Wir müssen dafür sorgen, dass Mitarbeiter im Unternehmen andere Erfahrungen machen, also auf Fehler.
Das ABC-Modell ist ja ein guter Punkt. Wir gucken ja das Thema BBS, ne, basiert ja auch ein bisschen darauf. Das ist ein spannender Punkt, den wir ja oftmals sehen, dass entweder BBS von irgendwelchen Experten quasi als negativ bewertet wird, so, weil es ja dann nur um Schuldzuweisung geht, was eigentlich vollkommen absurdum eigentlich ist. Ja. Ne? Die haben es nicht verstanden, worum es geht. So, oder weil ich es zu früh einführe. Das gibt es ja auch. Ja, das ist das nächste Absurdum. Ne? Also du brauchst ja erstmal diese vorausgehenden Bedingungen. Dazu zählen ja auch die Prozesse. Und das ist ja eigentlich das, aus Fehlern lernen zu wollen, bedingt ja BBS. Ja? Das bedingt es ja ganz einfach. So, und auch zu lesen übrigens im nächsten Artikel im Sicherheitsingenieur. Aber das bedingt es ja, dieses Grundbewusstsein, diese Einstellung, wir wollen aus Fehlern lernen, Menschen machen Fehler, ist ja eigentlich was ich brauche, um BBS dort einzuführen.
Ja.
Ja? Wenn das nicht da ist, brauche ich das System nicht einführen. Das kann nicht funktionieren.
Ja. Ja? Und wenn man das nämlich nicht hat, dann, wenn man das passt jetzt eigentlich ganz gut auch mit zu dem Einleitungslogan, wenn man diese Grundvoraussetzungen nicht hat, dann ist eben auch kein Grund-Mindset da für die Führungskräfte. Wir beschreiben das ja manchmal mit so einer Wiese, ne? Wenn du musst halt erstmal den Boden fertig machen, damit du dann nachher eine Pflanze draufsetzen kannst. Und wenn du, wenn du stattdessen hergehst und BBS-Samen auf so einen Beton wirfst, ne, dann passiert da halt nicht. Ja. Und wenn wir, und diesen Boden vorzubereiten, ne, aufzubereiten und so fertig zu machen, zu bestellen heißt das, glaube ich, ne? Diesen Boden zu bestellen.
Ich sprich die mit dem grünen Daumen.
Nicht. Und das aber, wenn man das nicht macht und dann BBS einführt, Dann kommt nämlich gerade so im Kontext Beobachtungen machen, positives Feedback und so geben, dann kommt nämlich auch, ne, so, jetzt reicht's aber auch mal. Ne? Also wo wollen wir denn noch hin?
Der Punkt ist ja, also an der Stelle, wo es noch gar nicht, wo das Mindset gar nicht da ist, ist ja die Beobachtung immer das Negative zu schauen. Das gibt es ja auch, das will gar nicht leugnen. Ne? Ja. Es gibt ja Leute, die führen das Ding ein mit Fokus auf nahezu alles, was negativ ist. Ja. Negative Beobachtungen, die mähen wir irgendwo hin. Auf Stufe 2 sprechen wir gar nicht an eigentlich, weil wir melden irgendwas. Max Mustermann ist jetzt aus dem Gabelstapler rausgesprungen. Ich spreche nicht an, ich melde es einfach mal. Und dann hat es natürlich ein Geschmäckle, ne? Auch für Leute. Wenn das rauskommt, sogar ein starkes Geschmäckle. Und dann mache ich mir die ganze Kultur kaputt.
Ja.
Ja? So, was braucht eigentlich dieses positive Feedback, das Mitnehmen, das Commitment, das braucht es ja. Ne? Deswegen, um mal vielleicht PBS abzurunden, ne? Weil ist halt diese Fehlerkultur, diese Klarheit eigentlich eine Grundvoraussetzung für BBS.
Ja.
An der Stelle. Ja, wenn wir überlegen, Fehlerkultur ist, glaube ich, was auch da ein System braucht, wie immer im Arbeitsschutz. Wenn du Arbeitsschutz verändern willst, brauchst du ein System. Kultur verändern, brauchst du ein System, keine Einzelmaßnahmen. Es ist immer ein System, worauf es ankommt. Step by step. Ne? Und ich bin auch davon überzeugt, das ist ja immer so ein Zusammenhang, mehrere Wechselwirkungen. Das heißt, wenn du halt, es gibt nur eine Kultur, Unternehmenskultur, ne? Wenn du halt im Arbeitsschutz gutes Mindset hast und auch eine psychologische Sicherheit hast, weil du weißt, wir wollen aus Fehlern lernen, dann meldest du unsere Situation. Ja, wenn du Geld geben musst, dass unsere Situationen gemeldet werden, hast du eine schlechte Fehlerkultur, weil du machen die es fürs Geld und nicht dafür, weil sie es richtig finden. Wenn du aber sagst, okay, die melden das freiwillig, dann melden die aber auch Qualitätsmängel. Dann melden die auch andere Dinge. Es ist ja alles eine Fehlerkultur. Es ist alles ein Umgang mit Fehlern, der relevant ist. Ja. Deswegen lohnt es sich ja eigentlich, viel reinzugehen, um an dem Mindset, an der Bereitschaft, Fehler zu teilen, auch zu arbeiten. Und wir haben einen Kunden, ist ja so, der macht aus Arbeitsunfällen, die sprechen quasi mit den Mitarbeitern und die haben so eine Information, die rausschicken. Mhm. Und dann machen die ja auch, das weißt du, da machen die ja auch Comicfiguren draus.
Ja. Die nutzen das richtig, machen da so eine richtig hochwertige Zeichnung draus.
Ja, auch da war der Weg quasi von, wir kommen jetzt aus einer Gegend, wo wir Fingerpointing machen, hin zu, ey, wir wollen aus Fehlern lernen, das ist ein langer Weg, keine Frage, aber alleine zu schaffen, sagen, ey, wir reden mit den Mitarbeitern, dürfen wir das machen, wir wollen gemeinsam daraus lernen. Der Mitarbeiter sagt, ja, ich will das, nimm das ruhig, ich will, dass das nicht nochmal passiert, ist ja genau der richtige Weg, wo die Reise hingehen soll.
Ja, und das ist aber auch ja ein Lernprozess, ne? Und dieser Lernprozess von vielleicht erst Fingerpointing hin zu, wir lernen dann wirklich aus und verwenden das auch und ziehen da Maßnahmen drauf, der ist, wie du schon sagst, nicht einfach nur mit einer Ansprache oder einer Einzelmaßnahme machbar, sondern da braucht es mehrere Schritte, damit das gut gelingt. Und, das ist zumindest eine Erfahrung, die wir immer machen, es nutzt auch nicht, das in einer Situation nur zu tun. Also es nutzt jetzt nicht, nur die Unfallanalyse zu nehmen und in der Unfallanalyse draufzuschauen, dass wir mehr aus Fehlern lernen, sondern das Gleiche muss ich im ASA wiederfinden, das Gleiche muss ich am Shopfloor wiederfinden. Diese Lernkultur, ne? Diese Fehlerlernkultur, das muss ich auch in Führungsmeetings wiederfinden, ne? In so einem Lenkungskreis, in einem Kulturgremium, also überall dort, wo wir ja, Arbeitsschutz zu einem Thema haben, muss ich dieses Element aus Fehlern lernen wiederfinden, ne, um am Ende des Tages langfristig auch eine lernende Organisation zu entwickeln. Und es reicht einfach nicht, das nur anlässlich eines Unfalls, ne, wir lernen jetzt mehr aus Unfällen zu machen, daraus wird dann keine langfristig gute Fehlerkultur. Gleiches gilt für Trainings, auch da gehört das rein. Ne?
Ja. Und da sieht man auch, die Komplexität. Ne?
Ja.
Also, dass wir die Fehlerkultur entwickeln wollen, ist das dann die Komplexität, wirklich auch hier wieder die richtigen Dinge mit den richtigen Menschen zur richtigen Zeit zu machen. Und dafür brauchst du halt auch da die Strategie.
Ja.
Du brauchst halt diesen Maßnahmenplan, der dich über Jahre hinweg bringt.
Ja.
Wenn dir irgendjemand erzählt, wir machen mal so einen kleinen Workshop, ja, wir machen mal dies, wir machen das, das ist doch für Nüsse. Also, das kann doch gar nicht funktionieren. Ich glaube, jeder, der den Podcast hört und ein bisschen mal drüber nachdenkt, wie das alles zusammenhängt, die Wechselwirkung, dem muss ja klar sein, dass jemand, der sagt, ein Workshop und alles ist besser, dann muss ich ihr Telefon auflegen, wenn es mit mir erzählen würde. Was einfach nicht stimmt. Was gar nicht funktionieren kann. Und du als Hörer hast mittlerweile, glaube ich, schon öfters gesagt haben, dass auch, glaube ich, verankert, glaube ich. Wenn du zum ersten Mal hörst, empfehle ich dir mal ein paar andere Podcast-Folgen zu hören. Aber im Wesentlichen ist das wirklich so. Einzelmaßnahmen werden immer alles schädigen. Es gibt nahezu keine Ausnahme, die ich kenne, wo es nicht so war.
Ja.
Und wenn wir jetzt bei der Fehlerkultur sind und die entwickelt sich ja weiter, dann kann das schon sein, das dauert auch hier Monate, Jahre, bis es richtig gut ist. Ja, um halt die kritische Masse zu bewegen, dass sie wirklich sagen, ja, wir sind bereit. Wir reden über Fehler. Wir suchen keinen Buhmann nach einem Arbeitsunfall. Ja, wir haben keine komischen Aktivitäten wie nun Unfälle, da gibt es eine Prämierung zu. Weil das ist ja quasi ein Killer für eine Fehlerkultur.
Ja.
Ja, wir erkennen langsam, dass wenn wir auch bei Nahunfällen gemeldet bekommen, die auch wirklich eine hohe Qualität haben, ja, wir erkennen, dass die Mitarbeiter danach streben, auch das zu teilen. Wir haben am Shopfloor-Board auch Gespräche darüber. Aber das sind ja quasi Indikatoren dafür, dass es in die richtige Richtung geht.
Ja. Ja. Also auf jeden Fall.
Ja.
Und den Punkt, den ich eben gesagt habe, würde ich gerne sonst auch da nochmal ergänzend mit anbringen. Fehlerkultur beginnt aber auch in der direkten Führung. Ne? Also, und alle, nicht nur Führungskräfte, auch Mitarbeiter, müssen eine Erfahrung mal machen, dass das was Positives ist, wenn ich einen Fehler melde. Und da ist eben die Reaktion auf gemeldete Beinaheunfälle, die Reaktion auf Arbeitsunfälle, die Reaktion auf gemeldete Herausforderungen oder Fehler ist da ganz entscheidend. Ne? Wie reagiere ich? Und wenn wir auch immer mehr von diesen positiven Erfahrungen auf das Melden eines Fehlers schaffen, schaffen wir das am Ende des Tages auch, dass eine Fehlerkultur entsteht, wo es da heißt, ein Fehler ist jetzt nichts Schlechtes, ne?
Mhm.
Sondern ein Fehler ist was Gutes, was Positives. Ne? Und da kann aus meiner Sicht, ne, jeder auch seinen Teil zu beitragen.
Wo würdest du sagen, beginnt die ganze Reise? Bei welchen Personen? Sind das die da oben oder sind das andere?
Naja, am Ende des Tages braucht es in dem ersten Schritt, es braucht ein Ziel. Es braucht ein Ziel und es braucht eine Strategie. Da brauchen wir, das ist bekannt, glaube ich, hier, ne, dass wir da ein guter Adressat für sind, damit ein Management und auch eine Geschäftsführung richtungsweisend schon ist, wo wir gemeinsam hinwollen. Und dann ist das etwas, was aber über die richtigen Tools, die richtigen Werkzeuge, über auch eine gute Kommunikation auch an Mitarbeiter und Führungskräfte herangetragen werden muss. Und wenn es dann nachher auch an die Umsetzung geht von Strategien, also Strategieumsetzung, ne, um genau diese Elemente auszubauen und zu entwickeln, dann braucht es natürlich auch ganz, ganz viel Beteiligung. Und Beteiligung, oder da, wo Beteiligung stattfindet, sind so Fehler, die passieren, ein ganz, ganz tolles Werkzeug, um dann anzufangen zu sagen, ey, wo haben wir denn Fehler, wo können wir die denn verbessern? Und dann haben wir auch wieder eine Erfahrung. Ne? Und so ergeben sich Stück für Stück Erfahrungen, die auch wirklich für denjenigen dann belegen, okay, das Unternehmen will wirklich aus diesen Fehlern lernen. Das ist nicht nur eine Floskel, ne, die vielleicht da oben gesagt wird und jetzt schön in der Strategie drinsteht oder im Strategiepapier steht, sondern ich mache die Erfahrung, dass das auch wirklich gewünscht ist. Und wenn es wirklich gewünscht ist, dann machen Menschen das. Dann wiederholen die dieses Verhalten, wenn sie das Gefühl haben, okay, so soll ich das jetzt hier machen, das funktioniert, das wird gesehen und das wird gewertschätzt.
Ja, ich meine, das sehen wir ja auch. Ne? Wenn wir reingehen, das Thema Fehlerkultur nehmen, das ist so, die fünf Hauptprinzipien sind es ja im Prinzip, ne? Ist ja eigentlich nur ein Miteinander. Ist ja nicht viel mehr an der Stelle. Ne? Ist das Miteinander und darauf bauen ja auch dann die Systeme auf, die eingeführt werden.
Ja.
Das ist ja Daily Business quasi. Ne? Da sehen wir es ja, ne? Wenn wirklich das Klarheit herrscht und sich wiederholen Sachen, dann kommen wir wirklich immer mehr in diesen Kreislauf rein, wo wir sagen, das ist Safety Loop, du sammelst die Erfahrungen, es ist wirklich gewollt, die Führungskraft macht das, ne? Etc. pp. Und dann ist ja der Glaubenssatz, der da herrscht, die wollen das eh nicht oder die machen das nur für ihre Ziele da oben, für ihre Tantime oder was auch immer. Ja, das wird ja dann anders. Und dieser Kreislauf jeden Tag zu wiederholen, ist ja das Spannungsfeld, auch das immer wieder zu machen. Mit der Klarheit aber auch, gerade bei Führungskräften, dass sie jetzt ein bisschen Jongleure sind, ne? Die immer mehrere Bälle in die Luft halten müssen. So, ob es nun Qualität, Produktivität, finanzielle Aspekte sind, Arbeitssicherheit. Und das ist natürlich nicht immer arbeitssicher ganz oben. Ich glaube, das wäre eine Illusion zu glauben, dass der Ball immer ganz oben schwingt, egal was passiert. Aber ich glaube, es muss den Mitarbeitern klar sein, im Worst-Case-Fall, hat das Ding Thema, ja, das ist das Prior A-Thema. Und egal was es ist, welcher Ball gerade in der Luft schwingt, wir müssen immer über diese Fehler sprechen. Und das kannst du beim Arbeitsschutz sehr aufziehen. Das heißt, wenn es im Arbeitsschutz funktioniert, wie schon gesagt, ne, dann klappt es auch, das sehen wir immer wieder, auch bei anderen Sachen. Die Frage jetzt ist ja, wann reicht es denn eigentlich? Um die Ausgangsaussage nochmal aufzugreifen. Wann reicht es mit der Fehlerkultur?
Was sagst du? Wann reicht's?
Ich glaube, wann reicht es? Ja, man kann sowieso beantworten, aber A, irgendwann muss es reichen. Ne? Also man kann ganz, ganz viel tun. Man kann Leute an die Hand nehmen, man kann Dinge zeigen. Man muss aber gucken, wenn wirklich bewusst, na, wo wir natürlich der große ist unbewusst, aber wenn quasi aktiv sie entschieden wird, ich handle jetzt, ich fasse in die Maschine rein.
Also Menschen, die einen Fehler vorsätzlich machen.
Genau, wo schon fast im Bereich des Vorsatzes eigentlich sind. Also die wissen, dass sie entscheiden sich aktiv dafür, ja, irgendwo reinzufassen. Werden vielleicht sogar noch von Kollegen darauf angesprochen, machst dann trotzdem. So, da muss es Konsequenzen haben.
Ja.
Wenn wir 3-4 Mal Leute ansprechen und es passiert nichts und wir können wissen, es ist nicht der Prozess dahinter und der hat die Möglichkeit, wirklich anders zu agieren, auch dann, muss man mal sagen, ist irgendwann Schluss. Ja.
Ja.
Also es geht nicht darum, jetzt mit Abmahnungen oder ähnlichen Konsequenzen schneller als Lucky Luke zu schießen in seinen Schatten, sondern es geht wirklich darum, das dosiert zu machen. Und irgendwann muss halt auch eine Konsequenz folgen, weil sonst fragt irgendjemand nach, was hast du denn gemacht? Ja, als dir aufgefallen ist, dass er 3, 4, 5 und nach dem 6. Mal alles nichts gebracht hat. Wenn du sagst, ich hätte noch mal ein 7. Mal versucht, jetzt ist da leider eine Maschine eingezogen worden, ist das auch schlecht.
Ja. Und wir machen uns damit auch sonst unauthentisch. Und das hat ja dann nicht nur eine Auswirkung auf denjenigen Kollegen, dessen Leben wir gefährden, sondern es hat auch eine Auswirkung auf alle anderen, die das mitsehen. Ja, wir können nicht auf der einen Seite predigen, uns ist Arbeitssicherheit wichtig und wir wollen, dass Fehler vermieden werden, ne, und da wir aus Fehlern lernen, ne, und uns daraus weiterentwickeln und auf der anderen Seite akzeptieren, dass sich hier einer wohl wissentlich und absichtlich einfach gegen das sichere Verhalten entscheidet. Ne? Dann werden wir unauthentisch, dann verlieren wir Glaubwürdigkeit und dann schaffen wir es natürlich auch nicht, eine gelebte Fehlerkultur zu entwickeln.
Und man sieht, das ist ein ganz gutes Beispiel, wo sehr, sehr oft die Fehlerkultur hakt und der Umgang damit, um authentisch zu sein auch, ist doch bei Fremdfirmen. Ja, spätestens bei der Fremdfirma, wo ich weiß, oh, wenn die jetzt vom Hof geht, da gibt es ganz wenig Alternativen. Und dann beginnen wir schon, Sachen zu biegen. Dann biegen wir uns zurecht irgendwo. Und dann verlieren wir auch da wieder das authentisch sein.
Ja.
So, wenn wir dann Fehler zulassen, sagen, okay, müssen wir jetzt zulassen, das ist auch unglücklich.
Ja.
Also ja, eins klar, es gibt Firmen, die sind quasi kaum ersetzbar, aber die Frage ist, wie arbeite ich auch mit denen? Das ist ja auch eine Frage.
Ja, und die wollen trotzdem ihre guten Kunden behalten. Haben wir letztens besprochen, ne? Die meisten großen Firmen, die wollen trotzdem auch ihre guten Kunden behalten und da weiter auf dem Hof ein- und ausgehen. Und nur weil es heute noch nicht Regeln gibt, kann man aber Anforderungen neu definieren. Und wer sagt denn, das ist ein Gespräch, das wir oft mit unseren Kunden haben, ne? Wer sagt denn, dass die Fremdfirma nicht auch bereit ist, sich weiterzuentwickeln?
Ich habe letztens eine Aussage bei einem Kunden gehört, der Einkauf, sind wir beim Einkauf wieder, gesagt, die vergrault unsere Fremdfirmen. Da fahre ich so ein bisschen zurück, weil jetzt gefühlt in meiner Zeit, habe ich nämlich auch schon mal sowas gehört vom Einkauf. Also,
da können wir mal eine eigene Podcast-Folge zum Thema Fremdfirmen machen.
Das zum Thema Einkauf.
Ja, und wir haben so viel die letzten Wochen und Monate mit dem Thema Fremdfirmen und Einkauf zu tun gehabt. Da können wir echt mal, also nicht aus unserer Sicht, sondern in der Regelung des Fremdfirmenmanagements bei anderen Unternehmen, da können wir echt mal eine besondere Podcast-Folge zu machen. Aber auch das stimmt, es kann doch nicht sein, ne, dass für Fremdfirmen andere Regeln gelten als für das eigene Unternehmen, die eigenen Mitarbeiter. Na, bei Fremdfirmen Glaubenssätzen, da gibt es ja.
Das ist ja der spannende Punkt. Also dieser Safety Loop, ne, den wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben, der heißt, okay, du hast einen Glaubenssatz, du hast einen Gedanke bei irgendeiner Handlung, du handelst und du sammelst eine Erfahrung. Das ist ja genau das, was sich immer wieder spiegelt. Du kannst monatelang an einer guten Fehlerkultur arbeiten und kannst trotzdem, indem du halt dann bei der Fremdfirma vielleicht immer das Auge zudrückst, alles wieder einreißen.
Ja.
Deswegen ist es so wichtig, diesen Kreis auch zu verstehen, wie läuft das System. Und der ist so, so einfach zu verstehen, glaube ich, wenn man darauf schaut. Das ist auch bei uns im Buch, Abschluss beginnt im Kopf, ist ja auch drin. Gibt es auch, glaube ich, ein paar Zeitungsartikel, die wir geschrieben haben, ist ja auch immer wieder drin. Weil er wirklich so einfach ist und so klar ist, wie wir daran arbeiten können, an der Fehlerkultur oder mit Fehlern, am Bewusstsein für Sicherheit, an Risikokompetenz. Das spiegelt jetzt ja alle wieder. So, und ich glaube, wenn wir vielleicht jetzt mal zum Schluss gucken, was wir so in einem Satz, oder nicht auch in drei Sätzen, Fehlerkultur. Wann reicht's? Was ist die Grenze? Und was macht eine gute Fehlerkultur für dich aus?
In drei Sätzen?
Ich mach 4.
Ich glaube, zum einen, wir müssen uns auf die große Masse konzentrieren und nicht auf die Einzelnen, die absichtlich Fehler machen. Da geht's los. Und dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass zum einen klar ist, wie wollen wir mit Fehlern umgehen? Das beginnt im Management und in der Geschäftsführung. Und dann muss es erlebbar sein, dass wir anders mit Fehlern umgehen wollen. Also positive Reaktion, positive Handlung aus Fehlern. Nur dann schaffen wir es am Ende des Tages auch eine richtig gute Fehlerkultur zu gestalten.
Noch eine Frage zum Schluss. Wie findest du solche Sachen wie Fehlermitarbeiter des Monats?
Ach ja, da halte ich nichts von. Das ist genauso wie bei Nahunfall des Monats oder unsichere Handlungen des Monats oder was auch immer es da gibt. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir gut machen und nicht auf das konzentrieren, was wir nicht gut machen. Und auch Kennzahlen auf Beinahunfällen und Fehlern ist auch keine präventive Kennzahl. Das können wir ja auch nochmal sagen. Ja. Ne?
Stufe 2,
die Frage diskutiere ich sehr, sehr oft, tatsächlich immer wieder. Können wir auch Beinahunfall als präventive Kennzahl ermitteln? Nein. Nein, einfach nein.
Also muss man mal gucken, ne? Also wenn ich halt auf Vertikurve 2 Kontrollphase bin, sind ja die meisten Unternehmen, das ist ein Instrument, was sie erstmal nutzen. Die Beinahunfall kriegen sie ja gar nicht gemeldet. Aber wenn ich entschließe, ich möchte diese Stufe verlassen, ich möchte aus der regelbasierten Phase raus, dann sind es die anderen Kennzahlen, die mehr Gewicht kriegen müssen.
Ja.
Ja, super. Ja, besten Dank, dass wir hier wieder etwas diskutieren konnten gemeinsam. Hier vor hier im Podcast. Und wenn du jetzt sagst, auch Fehler waren wieder gute Sachen dabei. Ja, ich merke, wir haben keine gute Fehlerkultur. Vielleicht hast du auch den Fehler gemacht und hast dir mal versucht, mit der Einzelmaßnahme die Kultur zu retten oder anders zu gestalten oder ähnliches. Oder überlegst gerade etwas zu verändern, weil die Unfallzahlen stagnieren oder vielleicht zu hoch sind. Dann geh jetzt auf unsere Website www.wandelwerker.com/termin. Buch dir dein unverbindliches Erstgespräch mit uns. Lass uns kennenlernen. Wir gucken auf deine aktuellen Herausforderungen. Und ich glaube, wenn bei dir als Kultur jemand helfen kann, ist durch Wandelwerker die vielleicht sogar die beste Adresse. Muss ich jetzt sagen. Die beste Adresse. Alles klar. In dem Sinne, lass uns mal hören. Ansonsten bis bald.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.